So das Thema, das ich für den heutigen Tag rausgesucht habe, ist Römer 7, Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Soweit der Bibelvers. Ich möchte euch heute mal mit in ein schwieriges Thema hineinnehmen und versuche mal, den aktuellen Stand, sagen wir, meiner Erkenntnis möglichst einfach weiterzugeben. Ich hoffe, dass mir das gelingt und dass das Thema dadurch nicht noch mehr verwirrend macht, als das schon ist. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir hinterher kurze Rückmeldung gebt, auch wenn es irgendwie noch verkompliziert wird. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht einige von euch, diesen Stoßseufzer, den ich vorhin gelesen habe, des Paulus, den er uns im Römerbrief beschreibt, vielleicht selber kennen und auch schon mal zum Himmel geschickt haben. Oder sagen wir es mal mit anderen Worten, wer das noch nicht gemacht hat, der hat vielleicht immer noch die rosa Brille auf, wenn es darum geht, sich selbst zu betrachten. In der Bibelstunde nehmen wir ja gerade den Jakobusbrief durch, der doch auch ziemlich auf Werke ausgerichtet ist und sich mit dieser Frage beschäftigt. Da kann einem schon ziemlich warm werden, wenn man das alles so liest. Parallel dazu haben wir daheim auch angefangen, den Römerbrief ein bisschen intensiver durchzuforschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der auch nicht unbedingt dazu geeignet ist, uns aufzuerbauen und unser Ego aufzuplustern. Also ich kann mit Paulus immer nur wieder einstimmen. Ich, elender Mensch. Das Ziel von Römer 7 ist allerdings nicht, bei dieser eher pessimistischen Selbstbetrachtung stecken zu bleiben. Wir müssen da weiterlesen. Das Ganze löst sich dann im Kapitel 8. Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, zumindest geht es mir so, so ganz verstehe tue ich es nicht. Sagen wir vielleicht mal vom Kopf her ja, aber das auch in der Umsetzung im Herz zu erfassen, das ist schon Herausforderung. Da mangelt es an der Umsetzung. Ich möchte es da auch nicht vorausgreifen. Ich möchte euch einfach mal in die Betrachtung vorwiegend des 7. Kapitels des Römerbriefs mit hineinnehmen und dann mit dem Kapitel 8 inhaltlich abzuschließen. Wie schon gesagt, es ist mein aktueller Stand der Erkenntnis, den ich euch hier mitteilen möchte. Es kann jeder für sich selber prüfen, ob er das auch so für sich selber mit unterschreiben kann. Fangen wir dazu mal an im Römer 1, die Verse 5 und 6. Wer Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und mitlesen. Hier lesen wir: Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Das Thema Gehorsam steht hier wieder auf dem Programm. In 1. Korinther 6, Vers 11, da lesen wir dazu: Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wir lesen also, dass wir, wenn wir echte Kinder Gottes geworden sind, durch die Bekehrung zu Jesus Christus hin, sind wir dadurch geheiligt worden. Allerdings ist das nicht unser Verdienst, sondern es ist allein das Werk des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, sobald wir Jesus unser Leben übergeben haben. Aber jetzt prüft euch in dem Punkt mal selbst. Wenn ich so mein Leben anschaue, dann ist es nicht immer unbedingt zu erkennen, dass ich jetzt geheiligt bin. Und das Schlimme ist, je mehr, dass ich anfange, in der Bibel zu graben, nach den verborgenen Schätzen, umso furchtbarer komme ich mir dabei vor. Weil es bestärkt mich immer in dem Zitat des Paulus: Ich, elender Mensch. Springen wir nun mal in das Kapitel 7 hinein vom Römerbrief. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr das lest. Aber so beim ersten Durchlesen, zuerst mal verstanden habe ich gar nichts, was da steht. Außer was ist so ein Eindruck dann bei mir hängen geblieben? Ja, mir hört sich das alles ungerecht an. In Vers 7 und 8 lesen wir: Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Also in Kurzform kann man sagen, gäbe es kein Gesetz, dann hätte man kein Problem mit der Sünde. Im Gegenteil, das Gesetz hat zudem noch bewirkt, dass die Sünde noch viel mehr Gewalt über mich bekommt, durch die Versuchung. Vielleicht kennen wir das aus dem Alltag. Wer Kinder hat, weiß es. Sagt deine Kinder, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Und schon hast du bewirkt, dass sich die Gedanken des Kindes nur noch um diese eine Sache drehen. Und meistens macht es das Kind erst dann erst recht. Weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr noch Kinder wart. Hätte man vielleicht nichts gesagt, wäre nichts passiert. Wir wissen es nicht. Aber nichts wirkt so magisch anziehend wie ein Verbot. Das muss wohl auch schon Adam und Eva erfahren haben. Das ist vielleicht auch ein Geheimnis, warum die bekannten Vorsätze zum neuen Jahr nicht lange halten. Du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Dann klappt es erst recht nicht. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand ein Experiment durchgeführt hat. Es war in dieser Art, man hat ein Schild neben einem Loch am Zaun befestigt und dem stand Durchschauen verboten. Dann wurde aus sicherer Entfernung beobachtet, wie die Leute darauf reagiert haben. Dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Ohne das Schild wäre vermutlich kaum einer stehen geblieben, um durch dieses unscheinbare Loch im Zaun hindurchzuschauen. Die meisten Leute haben es vermutlich nicht mal bemerkt, dieses Loch im Zaun. Ich habe ein ähnliches Experiment, als ich noch viel im Internet unterwegs war, habe ich mal gemacht, als ich die Internetseite programmiert habe. Da habe ich so Button gemacht, draufklicken verboten. Damit wollte ich im christlichen Forum genau dieses Prinzip auch ein bisschen weiterbringen. Und es gibt ja dann die Möglichkeit, in der Technik auszulesen von den Klickszahlen, was die Besucher von so einer Seite am meisten machen. Und es bestätigt also genau das Experiment, die Zugriffszahlen genau auf diesen Button, die sind exorbitant hochgestiegen. Hat ja für jemanden eine Erklärung, wenn die gilt, die mein Gottes Wort lesen. Also auch wieder zurück zum Zaun. Also ein Großteil der Leute ist stehen geblieben, hat sich heimlich umgesehen, ob auch niemand hinschaut. Und so sah dann durch das Loch hindurch. Lesen wir dazu nochmal Vers 8, um das geistliche Gesetz, wenn ich es mal so nenne, zu verdeutlichen, das sich dahinter verbirgt. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob nicht auch das der Grund ist, warum eine Diät nicht funktioniert. Wenn ich jetzt 10 Kilo abnehmen will, sage ich, ich darf das nicht mehr essen und das und das. Dann kriegt man doch immer Heißinger genau auf die Sache, die man eigentlich liegen lassen sollte. Das einfach mal als humorvolles Begleitbeispiel. Hätte man also keine Sünde in uns drin, dann wäre es ja kein Problem, diese Aufforderung, die da in Form von einem Schild oder von einem Button im Internet steht, einfach nachzukommen. Fakt ist aber, dass jeder Mensch die Sünde in sich trägt. Ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Warum ist das so? Weil es unsere Natur ist. Es ist die Sünde Adams, der schon das erste und einzige Gebot damals übertreten hatte. Und den Baum aber sollst du nicht essen. Und dann lesen wir ja weiter, vom Schauen kommt das Begehren. Und im alten Luther steht, und die Frucht war lustig anzusehen. Ja, und so wird der Weg einfach vorbereitet. Es bestätigt das Prinzip, das ursächlich ja hier gelegt ist. Ja, wir fallen letztendlich alle unter das Urteil Gottes, das wir in Römer 3, Vers 11 und 12 über die Menschen lesen. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Und da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Habt ihr euch das mal überlegt, wie viel ist denn das? Nicht einer. Wer kann sich das selber rausnehmen? Es schließt uns alle mit ein, egal wie selbstgerecht das wir uns betrachten. Das Gesetz, das bringt eben nur zum Vorschein, was in unserer Natur, in unserem Wesen vom Kern her steckt. Wäre es von Gott denn dann nicht viel gerechter gewesen, das Gesetz erst gar nicht zu geben? Paulus stellt es immer wieder klar. Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Auf keinen Fall. Römer 3, Vers 5 und 6. Der Mensch denkt jetzt, das ist doch aber irgendwie unfair. Da hat man überhaupt keine Chance, von selber da rauszukommen. Aber ist nicht genau das, was man dadurch erkennen sollen? Und genau deswegen ist auch das Gesetz gut, weil es den Menschen genau dahin bringt, das überhaupt erst zu erkennen, was in ihm drinsteckt. Und dass er darum vor Gott untauglich ist, dass er darum verloren ist, dass er Gnade braucht. Weil er von seiner Natur nicht so ist, dass er Gott gefällig ist. Gott selbst hat den Ausweg geschaffen aus dieser Notlage. Es ist ja nicht so, dass Gott uns in diese Situation hineinmanövriert hat. Und jetzt lässt er uns hängen und schaut zu, wie wir uns da wieder alleine rausstrampeln. Das erinnert mich an so ein Gottesbild, über das ich mal nachgedacht habe. Ja, Gott lässt uns als Sünder auf die Welt kommen, dann schmeißt er uns in den Teich mit lauter wilden Tiere, schaut zu, wie wir uns durchstrampeln. Und wenn wir dann es schaffen, auf der anderen Seite rauszukrabbeln, dann bestraft er uns noch für die Fehler, die wir unterwegs gemacht haben. Das ist schwierig, darin den liebenden Gott zu sehen. Aber so ist Gott nicht. Wie sieht die Lösung aus, die Gott geschaffen hat? Er hat sich selbst geopfert, um den Weg frei zu machen für alle, die dieses Opfer im Glaube für sich selbst annehmen. Können wir bis zu dem Punkt so folgen? Also wenn wir jetzt uns aufmachen und Gottes Wort studieren, da ist ja Gottes gutes Gesetz für die Menschen dargestellt. Dann soll es doch eigentlich normal sein, dass jeder, der nicht nur oberflächlich über die Bibel wegliest, sondern den Mut hat, sich intensiv damit zu beschäftigen, zunächst mal immer schlechter fühlt. Denn er schaut in den Spiegel, in dem er sieht, wie er sein sollte, und stellt dabei fest, er ist nicht so. In Hebräer 4, in den Verse 12 und 13 lesen wir: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hier ist kein Prozess beschrieben vom oberflächlichen Drüberlesen. Hier geht's um Beziehung, das lesen wir hier schon. Folglich ist es also ein ganz normaler Vorgang, dass wir immer mehr Fehler an uns selbst entdecken, wenn wir anfangen, in Gottes Wort zu graben. Paulus schreibt es aber nicht, damit wir uns jetzt entspannt zurücklehnen können und sagen, ist alles gut, ich kann ja nichts dafür, dass ich so bin. Letztendlich ist ja Gott dran schuld, er hat mich ja geschaffen, wie ich bin, und er hat das Gesetz erlassen. Was soll man jetzt sagen dazu? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall, schreibt Paulus im Vers 7. Er beschreibt in Kapitel 7 einfach nur einen Ist-Zustand. Je mehr ich lese, umso mehr erkenne ich den Widerspruch, der darin besteht, wie Gott mich haben möchte und wie ich wirklich bin. Das ist die Grundlage für den Veränderungsprozess, der uns in das Bild umgestalten möchte des Sohnes. Dafür sind wir alle vorbestimmt. Wir lesen ja auch, dass die Sünde den Tod bewirkt. Römer 7, 11, 13. Die Gebote, die mir eigentlich Leben bringen sollten, brachten mir nun den Tod. Es bleibt also dabei. Das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Kann aber etwas, das gut ist, meinen Tod bewirkt haben? Nein, ganz und gar nicht. Es war die Sünde. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das ist ein Text aus der Hoffnung für alle Übersetzung, der es doch ein bisschen verständlicher rüberbringt. Es bedeutet also, dass die Sünde erst durch das Gesetz entlarvt wurde. Dass wir sie wirklich in ihrer ganzen Abscheulichkeit erkennen. Ich habe irgendwo mal das Beispiel gelesen, das ist wie mit einer Schlange, die sich unter einem Stein verborgen hat. Wenn nun die Sonne scheint, dann zieht die Schlange nach draußen und sie liegt sichtbar für alle auf dem Stein und nimmt das Sonnenbad. Das Bild erinnert mich immer an einen Urlaub, den ich mal gemacht habe, wo ich gerade so 18 geworden bin. Bin ich mit einem Bekannten mit dem VW-Bus 6 Wochen durch Griechenland gereist. Ohne Plan, bei Einheimischen haben wir da übernachtet. Aber das ist immer über den Olymp gefahren. Wer die Gegend da unten kennt, Olymp ist ja über 2000 Meter und dann nicht weit weg geht es runter ins Meer. Und da sind wir über so eine Straße oben gefahren und da lagen in der Sonne lauter Schlangen auf der Straße. Ich wusste nicht, ob die giftig waren oder nicht. Wir hatten nicht die Lust auszusteigen und das rauszufinden. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt dann mit dem Auto dann da durch. Da ist Kopfkino, das kann ich euch sagen. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn es als Licht in mein Leben hineinscheinen darf, wenn ich das zulasse, dann werden auch in meinem Leben meine persönliche Schlange immer zum Vorschein kommen im Licht. Ob das dann eine ist, die zufällig irgendwo am Wegesrand liegt, oder wie damals im Olymp, wo ich vor lauter Schlange den Weg nicht mehr sehe. Ich muss irgendwie da durch. Ich habe bei mir selber schon manchmal bemerkt, weiß nicht, wie es euch geht, dass ich so überwältigt war von dem Eindruck, die Abgründe, die ich in mir selbst sehe, dass ich nicht weiterlesen konnte und die Bibel dann einfach zuklappen musste. Muss ich erstmal verdauen, um mich dem dann weiterzustellen. Nun kann man ja allgemein sagen, dass diese Verse, die wir hier lesen, nur für Menschen gelten, die mit dem Glauben noch nichts am Hut haben. So liest man das auch bei einigen Auslegern. Paulus versucht diesen Menschen zu erklären, wieso jeder Mensch sündig vor Gott ist und deshalb Erlösung braucht. Das mag ja auch sein, dass es so ist. Schließlich hat sich auch Luther bekehrt durch das Lesen vom Römerbrief. Ich wage aber zu behaupten, dass es genauso gut für Gläubige gilt. Brauchen wir denn nicht den Heiligen Geist, der mir dabei hilft, das Thema überhaupt zu verstehen? Und schließlich war ja auch Paulus gläubig, als er zu dieser Erkenntnis gelangt, die ihn dahin führte, zu sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Schließlich ist es ja der Geist Gottes, der uns sein Wort aufschlüsselt. Und den haben wir nun mal definitiv nur, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus ganz bewusst übergeben haben. Im Vers 15 des 7. Kapitels lesen wir auch die sehr bekannten Worte. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wer von euch hat es schon so erlebt, diesen Kampf? Ich denke mal, dass das was ist, das in der einen oder anderen Weise jeder schon an sich beobachtet hat. Man hat gute Vorsätze und kaum kommt es zur Anwendung, schwupps, dann sind die Vorsätze weg. Man tut immer genau das, was man eigentlich nicht wollte. So finde ich nun das Gesetz, mir, die ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dieser Vers ist nochmal im Zusammenhang, das ausgelöst wird durch das Betrachten vom Wort Gottes, das uns zeigt, wenn wir sind. Und Paulus beschreibt ja hier nur den Ist-Zustand, in dem sich jedes Kind Gottes befindet. Sie haben ja auch nur durch die Bekehrung den neuen Menschen angezogen. Somit wohnt der Heilige Geist jetzt in jedem Gläubigen. Der natürlich ein permanenter Kampf gegen unsere alte Natur kämpft. Ist halt auch leider immer noch da. Also warum das jetzt alles? Das könnte man ja so als gewitzter Christ sagen, ja, dann schenke ich mir doch das Bibellesen. Dann muss ich mir auch geschlechtes Gewissen machen lassen. Es gibt ja Bewegungen in der Christenheit, die die Philosophie leben. Liebe eint, Lehre entzweit. Deswegen beschäftigen wir uns nicht mit der Lehre, sondern schwelgen nur in der Liebe. Dann haben wir keine Streitpunkte. Ob das eine göttliche Weisheit ist, mag jeder für sich selbst beantworten. Nun, wenn ich mir anschaue, was Gottes Plan für mein Leben ist, dann kann ich doch so gar nicht denken. In Römer 8, Vers 28, zweite Teil lesen wir. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, das Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist der Plan Gottes mit meinem Leben, das ist der Plan Gottes mit deinem Leben. Und damit der überhaupt funktioniert, kommen wir gar nicht drum rum, Gottes Wort an uns arbeiten zu lassen, indem er uns zeigen lasse, wie weit dass wir von diesem Bild noch entfernt sind. Ich denke, dass er mir dazu stimmt, wenn ich sage, ihr Leben in der Fülle Gottes, jetzt schon zu Lebzeiten, das kann nur gelingen, wenn wir zu Gottes Plan in unserem Leben von ganzem Herzen ein Ja finden. Wie Pfarrer Wilhelm Busch bei seiner Bekehrung gesagt hat, ich denke, es ist jetzt Zeit, Herr, dass du in mein Leben kommst. Mach mit mir, was du willst. Wir hatten da schon öfter drüber gesprochen, über die Zonen in unserem Leben, die wir gerne für uns selber behalten. Und das sind eben dann die Stelle, wo wir eben Kämpfe haben. Das heißt, wer nun daran interessiert ist, in solch ein Leben hineinzukommen, der sollte weiter aufmerksam zuhören. Wir haben also bis jetzt erkannt, dass es ganz normal ist, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir dann uns zeitweise immer schlechter vorkommen. Warum das trotzdem gut ist, auch wenn es für uns in dem Moment nicht so anfühlt, dann ist es deswegen, weil je mehr Sündenerkenntnis was wir haben, umso eher kann der Geist Gottes in mir damit arbeiten. Wir lesen in Kapitel 7, in Vers 13, dass die Sünde überaus sündig wird durch das Gebot, aber dass sie dadurch letztendlich das Gute bewirkt. Und es geht über den Weg der Erkenntnis. Hier geht es bei der Erkenntnis letztendlich nicht darum, irgendwas offenbart zu bekommen in der Lehre, was andere nicht sehen. Hier geht es um unser eigenes Wesen. das nicht so ist, wie sein sollte. Durch Gottes Wort sehen wir uns absolut ungefiltert. So wie Gott mich eigentlich ansehen würde, wenn ich nicht durch Jesus geheiligt wäre. Das dürfen wir nie vergessen. Gottes Wort reißt mir sämtliche Masken vom Gesicht. Und das sollte zumindest bewirken, dass wir Sehnsucht haben, vor Gott auf die Knie zu gehen und Buße zu tun. In Kapitel 5, Vers 20 lesen wir, dass wo die Sünde zugenommen hat, die Gnade überreich geworden ist. Je mehr, dass wir erkennen, was wir für Sünder sind vor Gott, desto mehr müssen wir auch erkennen, dass es reine Gnade ist, dass Gott um unseretwillen, ganz persönlich um meinetwillen, um deinetwillen, die Herrlichkeit verlassen hat. Im hohepriesterlichen Gebet lesen wir ja, dass er den Vater bittet, zu der Herrlichkeit zurückzukehren, die er hatte, ehe die Welt war. Und diese Herrlichkeit, die hat er verlassen, um sich auf dieser Erde zu erniedrigen und bespucken zu lassen. Und ja, sogar für dich, für mich, für jeden von uns am Kreuz umbringen zu lassen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann hat Jesus am Kreuz für jeden von uns auf sich genommen, was ansonsten unser Lohn wäre, wenn die Gnade nicht wäre. Und daraus ergibt sich, was wir in Lukas 7, Vers 39 lesen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Das ist es kein Vers, der uns dazu ermutigen soll, unterschiedliche Gewichtungen in der Sünde zu finden. Damit wir sagen, ja, der eine war ein größerer Sünder wie der andere. Deswegen hat er mehr vergeben gekriegt und kann deswegen mehr lieben. Nee, es funktioniert ganz genau andersrum. Es geht hier um die Sündenerkenntnis. Wenn ich weiß, wie groß die Kluft ist, die mich von Gott trennt durch mein natürliches Wesen, je mehr ich das erkenne, und das ist vielleicht auch ein Stück weit der Wachstumsprozess in der Reife im Glauben, umso mehr können wir Gott dankbar sein für das, was er für uns getan hat und ihn auch lieben. Gott kennen heißt Gott lieben. Das Volk, das Gott kennt, wird sich als stark erweisen. Worin? Im Kampf gegen die Versuchung, im Umgang mit der Sünde. Wir haben es ja gerade am Dienstag auch in der Bibelstunde von dem Thema, wenn ich dann von mir denke, naja, so schlecht bin ich doch gar nicht, mir musste Jesus jetzt nicht wirklich viel vergeben. Ich denke an die WhatsApp-Gruppe, da war doch auch gestern aktuell, glaube ich, war doch ein Beitrag von so einem Österreicher, der auf der Welt unterwegs war und dann irgendwo am Bibeltisch war. Und das war seine Antwort dann auf die Einladung, das Evangelium anzunehmen. Ja, ich habe doch in meinem Leben noch nichts Schlimmes gemacht. Wie viel muss mir denn schon vergeben werden? Und es zeigt einfach, hier ist die Sündenerkenntnis, die nicht vorhanden ist. Und wenn wir keine Sündenerkenntnis haben, haben wir auch keinen Grund, Gott zu danken. Und somit lieben wir ihn auch nicht. Je mehr, dass wir aber erkennen, was wirklich so alles im Abgrund unserer Seele schlummert, umso dankbarer werden wir für das Opfer sein, das er für uns gebracht hat. Ich denke da selber an einen Prozess, den ich gedanklich durchlebt habe in der Zeit vor meiner Bekehrung. Was hat so mein Denken geprägt? Ja, Gott, ich habe dich nie gebeten, am Kreuz für mich zu sterben. Soll ich auch noch dafür bedanken? Ich kenne einige, die viel mehr vom Kerbholz haben wie ich. Warum soll ich jetzt Buße tun? Das war, glaube ich, ein Hochmut, nicht wirklich viel zu toppen. Dadurch kommen wir jetzt also auch der Lösung langsam näher. Aber schauen wir nochmal in den Vers 15 in Römer 7. Hier wird eben der Konflikt der zwei Naturen, die in uns wohnen, also in jedem Gläubigen. Wenn wir uns die Verse 9 bis 25 mal genauer durchlesen, dann sehen wir, dass dort über 40 Mal die Wörter ich, mich, meine und so weiter stehen. Paulus will hier verdeutlichen, dass wer ständig nur auf sich selbst sieht, sich selbst beobachtet, sprich permanent Nabelschau betreibt, der muss erkennen, dass er aus eigener Kraft es nicht schaffen kann, aus dieser Spirale rauszukommen. Je mehr, dass ich versuche, aus eigener Kraft zu überwinden, desto schlimmer wird's. Nämlich dieser Kampf der zwei Naturen, denn es steht nicht in der Macht des der gefallenen Natur, die Sünde zu besiegen. Paulus möchte das Ganze hier nicht entschuldigen oder schönreden mit unserer alten Natur. Er stellt hier einfach nur Tatsache fest. So viel auch zu dem Gedanke, wenn wir den hin und wieder mal haben, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Einfach aus der Sicht Gottes bewertet, sieht es dann ganz anders aus. Wie kommen wir jetzt aber raus? Und die Lösung, die lesen wir Kapitel 8. Dort sehen wir als erstes Mal, dass hier der Fokus nicht mehr auf dem Ich, mich, meine, mir liegt. Unser Blick wird jetzt auf den Heiligen Geist gerichtet, der in uns wohnt. Wenn wir nur auf uns selbst sehen, und es geschieht ja nun mal zuerst, wenn Gottes Geist in mir meine Verfehlungen aufdeckt, dann darf ich nicht den Fehler machen und bei dieser Nabelschau stehen bleiben. Wir müssen dann wieder von uns wegblicken. Denn wenn wir nur auf uns selbst schauen, dann werden wir keinen Sieg erleben. Wenn wir den Blick aber von uns wegwenden, hin zu Christus und auf die Leitung des Heiligen Geistes achten, dann wird unser Leben Stück für Stück umgeordnet durch Gott selbst, beziehungsweise durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Wenn wir Römer 8, die Verse 6 und 7 lesen, dann sehe ich, dass das Fleisch für Gott tot ist. Denn es steht für Feindschaft mit Gott. Wenn wir also darin stehen bleiben, auf uns selbst zu schauen und auf unsere Sünden, dann betrachten wir permanent unser Fleisch und sind somit auch kraftlos, logischerweise. Das heißt es natürlich nicht, dass wir unsere Sünden ignorieren sollen. Denn wie schon am Anfang feststellt, führt ja Gottes Wort dazu, dass wir uns eigentlich immer schlechter fühlen, das auf den Spiegel vorhält und wir dadurch sehen, wie wir wirklich sind. Und es ist ganz wichtig, diese Sündenerkenntnis immer mehr und mehr zu haben. Es bedeutet aber, dass wir uns nicht ausschließlich damit beschäftigen sollen. Dass wir jetzt nicht nur ständig drauf schauen, was wir alles falsch machen und uns somit permanent nur immer um uns selbst drehen. Kann auch eine Art des Götzendienstes sein, wenn wir uns nur mit uns und unseren Fehlern fassen. Der Teufel ist da wirklich sehr erfinderisch. Es konnte ja schon nicht verhindern, dass wir die Sündenerkenntnis haben, was mich in die Arme Gottes ja treiben soll. Dann sorgt er halt dafür, dass wir in dem Zustand stecken bleiben. Und schon hat er uns auf Eis gelegt. Denn wenn ich darin bleibe, dann bin ich auch nutzlos für Gott. Denn das raubt mir jegliche Kraft, Lebensenergie, und treibt mich vielleicht letztendlich sogar in die Depression, wenn wir nicht aufpassen. Und so viele Christen sind schon dran gescheitert, indem sie diese ich-zentrierte Sichtweise hatten und darin hängen geblieben sind. Der eine oder andere, ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Bruder, schon viele Jahre her, der hat es so formuliert, ja, das christliche Leben oder das Leben als Christ, das ist gar nicht lebbar. Und er hat das Buch zugemacht, hat sich eine Auszeit genommen als Christ. Im Prinzip hat er ja genau das erkannt, was er erkennen sollte. Aber er hat an dem Punkt eine Pause gemacht. Ich weiß, dass es Jahre gedauert hat, bis er wieder zurückgefunden hat. Aber letztendlich ist doch genau das, was wir erkennen sollen. Aber die Schlussfolgerung wäre dann, weiterzulesen, Gottes Wort. Und nicht mit der Erkenntnis stehen zu bleiben. Wie der Nobelpreisträger in Physik, der Werner von Heisenberg, das so formuliert hat. Wer aus dem Becher der Naturwissenschaften trinkt, der wird zum Atheisten. könnte man übersetzen, wer anfängt, in Gottes Wort zu lesen und sich selber zu erkennen, da kommt dann ein Punkt der Verzweiflung. Aber so wie der Christ an diesem Moment stehen bleiben kann und nicht weiterliest, kann auch der Wissenschaftler weiter aufhören bei der Erkenntnis, wenn er Atheist geworden ist. Aber interessant ist das Zitat, wie es weitergeht. Ich sage es nochmal im Zusammenhang. Wer aus dem Becher der Naturwissenschaften trinkt, der wird zum Atheisten. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und da gehört einfach Mut dazu, weiterzumachen und nicht stecken zu bleiben. Und deswegen, ja, immer wieder auf Jesus schauen und darüber nachdenken, was er für mich getan hat, welchen Preis er für meine Sünden bezahlt hat. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes, die auch eine Person des lebendigen Gottes ist, unseren Blick immer wieder auf Jesus zu lenken. Und deswegen werden wir in Römer 8 so oft auf den Heiligen Geist hingewiesen. Ulla hat diese Woche ihre Andacht in der WhatsApp-Gruppe dargestellt, das es auf den Punkt bringt. Es ging um eine Stelle im Philipperbrief, in der es heißt, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Ich zitiere kurz einen Ausschnitt. Solange ich in mir selbst noch etwas suche, über das ich mich freuen könnte, so ist es in jedem Fall unmöglich, mich alle Zeit zu freuen. Aber sobald ich lernte, mich im Herrn zu freuen, fand ich eine Quelle der Freude, die an jedem Tag reichlich sprudelt. Der Apostel wusste nur zu gut, dass im Herzen eines Gotteskindes nicht nur Freude wohnt. Er sagt, dass ein Gotteskind gleichzeitig froh und betrübt sein kann. Als die Traurigen noch alle Zeit fröhlich, zu lesen in 2. Korinther 6, Vers 10. Das Merkwürdige bei einem Gotteskind ist ja gerade dies, dass es über sich selbst so traurig sein kann, dass es in diesem Leben nie damit fertig wird und gleichzeitig eine unaufhörliche Freude in Gott in sich trägt. Jedenfalls hält sie so lange an, wie es sich über seine Sünden grämt. Und noch merkwürdiger ist, dass diese Trauer und diese Freude aufeinander befruchtend wirken. Je mehr ich mich über meine Eigenliebe und Kälte, meine Weltlichkeit und Gleichgültigkeit gräme, umso mehr halte ich mich auch am Kreuz fest und an dem Gekreuzigten. Schon Merkwürdigkeit. Also um es nochmal auf Römer 8 zu übertragen, in dem Vers 7, da haben wir erkannt, dass wenn ich mich betrachte, beziehungsweise mein Fleisch, das macht mich kraftlos. Warum? Eben weil das Fleisch tot ist vor Gott. In Vers 9 lesen wir dann, dass, wenn wir wirklich ein wiedergeborener Christ sind, der Heilige Geist in mir wohnt. Es findet also dieser permanente Kampf zwischen Geist und Fleisch statt. Das ist ganz normal. Was bedeutet das, dass das ganz normal ist? Im Neuen Testament lesen wir, dass wir uns nicht dünken sollen, als ob uns etwas Komisches widerfährt, wenn wir das erleben. Das ist ein Kampf, der uns verordnet ist. Ich weiß nicht, ist unter euch irgendjemand, der schon mal als Rettungssanitäter irgendwo gearbeitet hat? An was stellt ein Mediziner fest, wenn da Leute am Boden liegen, ob die noch leben? Ich denke, zuerst fühlen sie mal den Puls. Also ist der Puls ein Zeichen dafür, dass Leben in jemandem ist. Ich habe mir das selber so eigentlich zurechtgelegt. Dieser Kampf, den wir erleben, der Naturen, die in uns toben, ist eigentlich der Pulsschlag des neuen Lebens in Christus. Ist dieser Kampf nicht da, der uns verordnet ist? Was würde ein Mediziner sagen, wenn er uns den Puls fühlt? Ja, der ist tot. Kann man auch auf Jakobus übertragen, wenn es um die Werke geht, die durch den Heiligen Geist geschehen. Sind die nicht da, haben wir keinen Puls. Und das ist eine Frucht, die bezeugt, dass wir leben. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir feststellen, wir haben keinen Pulsschlag? Ja gut, man kann ihn jetzt so lange diskutieren und reden und lesen, bis wir irgendwo einen Trost finden im Bibelvers, der uns sagt, dass wir doch errettet sind. Halt vielleicht wie durchs Feuer. Aber wäre es nicht viel besser, auf die Knie zu gehen und mit Jesus ganz neu die Sache festzumachen, Buße zu tun und eine Sehnsucht zu haben nach diesem Pulsschlag. Damit auch, wie geschrieben steht, wenn wir das feststellen, freut euch. Das ist eine Grundlage, die einfach dazugehört. Das heißt es, dass dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch normal ist. Wir müssen es dann auch so behandeln. Aber leider gehen wir als Menschen da auch eher nicht so ganz korrekt damit um. Damit eben der Geist den Sieg davon trägt, müssen wir auch ständig dafür sorgen, dass diese neue Kreatur, die in uns hineingepflanzt ist, auch gefüttert wird. Damit der neue Mensch, die neue Kreatur in uns wachsen kann, ist wichtig, dass er mehr Nahrung bekommt als der alte Mensch, der eben unser Fleisch ist. Der nicht nur in uns wohnt, der uns ein Stück weit sogar selbst ausmacht, weil er unsere Natur ist. Und das ist was, das passiert nicht schlagartig, dass unser alter Mensch verhungert, wenn wir ihn immer wieder füttern. Und dass wir ihn immer wieder füttern, das bleibt einfach nicht aus. Wir können aber dafür sorgen, dass unser alter Mensch immer weniger Nahrung bekommt und der neue Mensch immer mehr. Dann wird die Waagschale mit der Zeit immer mehr zum neuen Menschen hin ausschlagen. Der alte wird so nach und nach immer schwächer, sodass der neue in uns langsam aber sicher die Oberhand gewinnen kann. Hört sich noch viel Arbeit und Geduld an, aber ich bin überzeugt, es lohnt sich. Paulus sagt es auch an einer Stelle, ich aber muss abnehmen und Christus muss zunehmen. Das ist damit gemeint. Denn nur der Geist Gottes spricht der neue Mensch, er hat die Macht, uns lebendig zu machen. Das können wir im Vers 11 lesen. Wenn wir aber beschließen, das ist mir alles zu anstrengend, dann geschieht, was wir im Vers 12 lesen. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Also geistlich absterben, weil wir eben nur unser Fleisch füttern und nicht den Geist. Können wir an dem Punkt wieder zurückkommen, was ich vorhin ausgeführt habe. Das ist eben dieser Pulsschlag, der dann nach und nach verloren geht. Wir können jetzt suchen, um irgendjemand zu finden, der uns Mut macht. Mach doch nichts, du bist errettet. Oder wir können sagen, Herr, ich möchte leben. Nicht in der Hoffnung, in der Ewigkeit, irgendwann vielleicht. Uns fehlt das Zeugnis, die Gewissheit, dass wir errettet sind, wenn dieser Pulsschlag fehlt. In Kolosser 3, in den Versen 5 bis 9, da steht, wie das funktioniert. Wir müssen einfach aktiv werden und alles ablegen, was uns daran hindern möchte. Ja, wir müssen sogar töten, um nicht nach dem Fleisch zu wandeln. Das Fleisch müssen wir jeden Tag kreuzigen, heißt an einer Stelle. Und hier geht es auch eben um diesen Kampf, der in uns tobt. Wenn wir passiv bleiben, dann gehen wir automatisch unter und füttern dadurch den alten Mensch. Kapitel 8, Vers 13, da können wir lesen, dass wir die Handlungen des Leibes nur mit Hilfe des Geistes töten können. Steht nichts von passiv. Also wird es nur funktionieren, wenn unser neuer Mensch auch gefüttert wird. Und zwar mehr als der alte. Denn nur dann wird er immer mehr an Kraft zunehmen. Nehmen wir uns doch mal einen kurzen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken, wie unsere Bilanz der Nahrungsaufnahme so am Tag aussieht. Jeder für sich. Ich sage das jetzt mal ganz provokativ. Wie viel Stunden fütterst du den alten Mensch am Tag? Und wie viele Minuten der neue? Ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht überspitzt an, aber ist es nicht wirklich so bei uns? Nehme ich da nicht aus. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht weiterkommen. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen für Gott. Ja, wer nun darauf gehofft hat, dass es eine Abkürzung gibt oder einen leichteren Weg in diese Heiligung, hineinzukommen, die Gott uns geben will, zu dem uns auch die Apostel immer wieder auffordern, nach dieser Heiligung zu trachten. Wenn mir es egal ist, ob er als Christ geistig tot dahin vegetiert und immer nur so knapp unter der Grasnarbe dümpelt, was muss der tun? Nix. Einfach weitermachen wie bisher. Der muss einfach nur sein altes Leben weiterleben. Ab und zu mal der neue Kreatur einen Brocken zuwerfen, dass er nicht ganz verhungert. Und so auch das schlechte Gewissen vielleicht zu beruhigen. Und um zu verhindern, dass er ganz verhungert. Ja, aber der darf sich nicht wundern, warum sein Christsein nicht wirklich zu seinem alten Leben Unterschied macht. Und er vielleicht nicht unbedingt das Zeugnis hat nach außen hin, dass was anders ist. Aber dann bitte klagt auch Gott nicht an und seid enttäuscht und wendet euch von ihm ab. Wenn die Kraft Gottes in eurem Leben dann nicht wirklich feststellbar ist. Jesus hat uns kein leichtes Leben versprochen. Wie hat er gesagt? Nehmt mein Kreuz auf euch. Und zwar täglich. Gott will unsere Heiligung. Er will unsere Hingabe, wie wir das am Anfang gehört haben. Und das ist auch was, das aus unserer eigenen Kraft heraus unmöglich ist. Ich hoffe, das hat sich jetzt aus der Zusammenfassung, die ich versucht habe zu geben, auch ergeben. Aber das Wundervolle ist, wir müssen ja diesen Kampf auch gar nicht aus unserer eigenen Kraft heraus alleine kämpfen. Je mehr, dass wir unseren neuen Mensch füttern, umso weniger Kraftanstrengungen brauchen wir selbst aufzubringen in diesem täglichen Kampf. Denn Gott selbst ist, der diesen Kampf für mich kämpft. Unsere Aufgabe ist nur eben, das zu erkennen und ein Ja, ich will bedingungslos dazu zu finden. Wenn wir uns dazu entscheiden, dass uns das zu anstrengend ist, dann werden wir vermutlich den ganzen Rest unseres irdischen Lebens damit verbringen, aus unserer eigenen Kraft heraus das Leben zu meistern. Und das ist wirklich was, was anstrengend ist. Jeder, der auf Lebensphase zurückblicken kann, in denen er das versucht und daran gescheitert ist, der kann das bestätigen. Aber wir müssen nicht so weitermachen. Und das Einzige, was Gott von uns will, das ist, dass wir uns mit ihm beschäftigen, mit seinem Wort und Gemeinschaft mit ihm haben. Den Rest, den macht dann er. Er schenkt nicht nur das Vollbringen, er schenkt auch das Wollen. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir feststellen, es hapert am Vollbringen, das ja Gott schenkt, dann sollten wir ihn vielleicht zunächst um das Wollen bitten. Dann ist das Vollbringen eine Gratisbeigabe, die er dir zuschenkt. Und genau dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Er will alles für uns tun, aber das kann er nicht, wenn wir ihn in uns verhungern lassen. Es lohnt sich definitiv, in der Bestimmung zu leben, die Gott sich für jeden von uns ausgedacht hat. Weil letztendlich heißt es auch, die Wahrheit wird uns frei machen. Auch von den ständigen Versuchen, es alleine zu schaffen und dabei zu scheitern. Der Vater möchte, indem er uns immer mehr in das Bild seines Sohnes verändern will, dass wir lernen, immer mehr loszulassen und im Vertrauen auf ihn unseren Lebensweg gehen. Und das ist was, was uns befreit. Glaubt ihr nicht auch, dass das ein lohnenswertes Ziel ist? Also was heißt das unterm Strich? Mehr Bibel lese, und zwar wirklich Bibel lese. Andachtsbücher ersetzen nicht Gottes Wort. Oder bewirkt es mehr Sündenerkenntnis. Und es soll bewirken, dass wir immer mehr aufs Kreuz schauen, damit auch in unserem Leben bestätigt wird, was Paulus sagt, dass die Gnade immer größer wird und der Heilige Geist in mir immer mehr Raum gewinnen kann. Das war so jetzt meine ultra Kurzzusammenfassung von Römer Kapitel 7 und 8. Wenn wir das alles richtig anwenden, dann wird auch in unserem Leben mit der Zeit immer mehr die Heiligung sichtbar werden. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir so leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Und ein Zeichen, dass das bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist dann auch wieder die Feststellung eines Faktes, die Jesus uns vor Augen stellt. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid, so ihr Liebe untereinander habt. Schauen wir uns doch die Christenheit an. Ist diese Frucht überall da? Da können wir doch auch schon den Ist-Zustand feststellen. Wollen wir das einfach mit ins Nachsinnen, mit in den Alltag nehmen in der Woche, die vor uns liegt, um die Glückseligkeit zu erlangen, die dafür uns verheißen ist. Amen. Amen.